Die deutsche Frauenzeitschrift Brigitte schrieb im Frühjahr diesen Jahres in einer groß angelegten Serie über die neuen Lebensziele:
Eine stille Revolution findet statt in Deutschland. Nicht auf Straßen und Plätzen, sondern in den Köpfen der Menschen. Über den Sinn des Lebens wird so intensiv nachgedacht wie schon lange nicht mehr. Die Angst vor Atomkatastrophen, das Entsetzen über immer neue Umweltskandale, die Furcht vor AIDS lässt viele umdenken. Es ist ein Umdenken, wie es vielleicht seit Jahrhunderten nicht mehr stattgefunden hat. Unkontrollierter technischer Fortschritt, grenzenloses Wachstum, Konsum als Lebensinhalt. Dies sind fragwürdige Ziele geworden.
Nicht nur in Deutschland erkennen immer mehr Menschen, dass man viel zu lange einen falschen und gefährlichen Kurs gefahren ist. Jetzt, wo der Luxusliner im brodelnden Apokalypsenmeer nicht mehr weiter weiß, nicht mehr weiterkommt, ja, zu kentern droht, heißt es für viele, nichts wie runter von dem sinkenden Schiff. Just in diesem Moment taucht am Horizont ein geheimnisvoller Rettungskreuzer auf. Ein Schiff mit Zuversicht und Menschlichkeit, mit Licht und Liebe beladen. Ein Schiff, das zu neuen Gestaden unterwegs ist. Als es Ende der 60er Jahre in See stach, lächelte so mancher über die Besatzung. Sie bestand aus bunt angezogenen, langhaarigen, flippigen Blumenkindern, auch Hippies genannt. Sie hatten verrückte Ideen und verkündeten Parolen wie »Make love, not war«, »Mach Liebe, nicht Krieg«. In dieser Zeit entstand das Musical »Hair«, das ein neues Zeitalter ankündigt. Jetzt, rund 20 Jahre später, soll es da sein, das New Age. Dieses New Age wird auch Wassermann-Zeitalter genannt, weil ihm bestimmte astrologische Vorstellungen und Berechnungen zugrunde liegen. 2000 Jahre habe angeblich die Menschheit im Fischezeitalter gelebt, doch diese Zeitperiode sei jetzt abgelaufen. Nach den Fischen kommt als nächstes Tierkreiszeichen der Wassermann. Deshalb wird dieser Zeitabschnitt danach benannt. Dieses Wassermann-Zeitalter soll sich von allen anderen Epochen der bisherigen Menschheitsgeschichte unterscheiden. Dieser neue Zeitabschnitt soll nämlich paradiesisch werden. Unter anderem wird Folgendes prophezeit.
Verständnis, Vertrauen und Liebe wird die zwischenmenschlichen Beziehungen bestimmen. Alle Dunkelheiten des Lebens werden von einem strahlenden Licht verschlungen. Nicht mehr die Ausbeutung, sondern eine Harmonie mit der gesamten Natur wird ebenso dazugehören wie ein weltweiter Friede.
Verständlich, dass bei diesen Verheißungen eine Menschheit aufhorcht, die schwer in Schleudern geraten ist und auf einen tödlichen Abgrund zutaumelt. Aber wie soll diese Vision Wirklichkeit werden? Wie ein Paradies auf Erden entstehen können? All die, die bereits an dieses New Age-Paradies glauben, wissen darauf eine Antwort. Michael Ende, Autor der Buchweltbestseller Momo und die unendliche Geschichte, drückte es in einem Briefwechsel mit mir so aus.
Das naturwissenschaftliche Zeitalter, beginnend mit Galilei und Newton, ist zu Ende. Dass das Gros der zivilisierten Menschheit das noch nicht bemerkt hat oder bemerken will, hat wohl hauptsächlich wirtschaftliche Gründe. Man will noch nicht wahrhaben, dass der Traum vom Fortschritt im materiellen Sinne ausgeträumt ist. Zweifellos wird diese Tatsache zu einer ungeheuren Bewusstseinswandlung führen. Ganz andere Fragen als die des 19. und 20. Jahrhunderts werden schon in naher Zukunft in den Mittelpunkt des Interesses treten. Ich versuche in dem bescheidenen Maß, das uns heutigen gegeben ist, an dieser kommenden Bewusstseinswandlung mitzuwirken.
Bewusstseinswandlung, das ist das Stichwort. Schaut man in das Duden-Bedeutungswörterbuch, so findet man für Bewusstsein zwei Erklärungen.
Erstens, Zustand geistiger Klarheit. Zweite Bedeutung, das Wissen um etwas.
Um diese zweite Bedeutung geht es bei der angesprochenen Bewusstseinswandlung. Jeder Mensch soll mit einem neuen Wissen versehen werden, das ihn nach und nach in seinem Denken und Handeln verändern soll. Nicht nur Michael Ende arbeitet an dieser Bewusstseinswandlung mit. Mittlerweile sind es schon viele Tausende, die rund um den Globus für so eine Veränderung eintreten. Sie wirken in der Politik, den Medien, den Universitäten, den Kirchen, an verschiedensten Orten und verstehen sich als Verschwörer im Zeichen des Wassermannes. Ihr Plan ist es, das menschliche Bewusstsein für ein neues, goldenes Zeitalter zu präparieren, für das New Age. Als Erkennungszeichen hat dieses neue Zeitalter den Regenbogen verpasst bekommen. Diese New Age-Leute sind nicht in einer bestimmten Vereinigung straff organisiert. Auch gibt es keine niedergeschriebene Vereinssatzung, nach der sich jeder richten muss. Die New Ager, wie sie auch genannt werden, sind durch ein gemeinsames Anliegen verbunden. Jeder, der daran mitarbeitet, gehört dazu, auch wenn er noch nie etwas vom New Age gehört hat. Dem gemeinsamen Anliegen liegt die Überzeugung zugrunde, dass alles Übersinnliche aus gutem Grund wieder gesellschaftsfähig werden muss. Dieses Übersinnliche ist sozusagen der Schlüssel für die Tür des goldenen Zeitalters. Nach den Vorstellungen der New Age-Gläubigen sollen alle Menschen das praktizieren, was früher nur von wenigen Esoterikern und Mystikern gewagt wurde. Es ist das Eintauchen in eine unsichtbare Dimension jenseits unserer Sinne, dort seien Kraftquellen zu erschließen, die zur Rettung der gesamten Erde angezapft werden könnten. Diese Informationen verstehen Sie als neues Wissen, das sich in den Köpfen der Menschen festsetzen soll. Durch übersinnliche Erfahrungen kann dann angeblich die gesamte Menschheit auf eine neue, höhere Bewusstseinsstufe klettern. Dieses neue Bewusstsein ist dann die Grundlage für das neue Zeitalter. In Hunderten von unterschiedlichsten Gruppen, Vereinigungen und Zirkeln wird allein in Deutschland an diesem Erdenparadies schon kräftig herumgebastelt. Adressbuch 86-87 haben Bärbel Gesenz und Karl-Heinz Koch über 1000 Adressen zusammengetragen, bei denen das New Age bereits angebrochen ist. Die Autoren schreiben in einem Vorwort:
Mit fast 2000 Adressaten haben wir korrespondiert, um die vorliegende Sammlung zusammenzutragen. Dabei wurde es uns nicht immer leicht gemacht. Viele Anbieter scheinen den Namen, unter dem sie firmieren, zu wechseln wie ein Chamäleon. Dieses Adressbuch kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Offensichtlich beschäftigen sich viel mehr Menschen mit spirituellen Fragen, als man gemeinhin glauben mag. Dieses Streben geschieht eben nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit.
Das vorliegende Adressenmaterial lässt sich grob gesehen in zwei Hauptgruppen unterteilen. Beide Blöcke bilden im Moment das Fundament, auf dem das neue Zeitalter aufgebaut werden soll. Zur ersten Gruppe gehört zum Beispiel der Rentner-Aktivclub Umweltschutz aus Stadtkühl, der Lebenskreis Mut und Anmut aus Braubach oder der Verein Albert-Schweitzer-Haus e.V. Kneipverein e.V. aus Bonn-Bad Godesberg. In solchen Gruppen finden sich Interessierte zusammen, die sich ganz praktisch für eine gesündere, lebenswertere, bessere Welt einsetzen. Für eine Welt, in der wieder Gefühl zählt, in der Engagement, Gemeinsamkeit und Nähe wieder wichtig werden. Die zweite Gruppe in diesem spirituellen Adressbuch ist die weitaus größere. Auch sie will eine bessere Welt, doch diese bessere Welt ist für sie nur über eine ganz bestimmte Marschroute zu erreichen. Diese Marschroute führt zunächst weg vom schnöden Erdendasein hinein in andere Dimensionen und Sphären. In München gibt es einen Arbeitskreis, der dieses anstrebt mit der Devise Heilwerden an Geist und Körper. Es ist die Gesellschaft für Bewusstseinsentfaltung.
Finde dich selbst, trete in Dialog mit deinem Unterbewusstsein, lege die Fesseln ab, die dein kleines weltliches Ich deinen verborgenen, unerschöpflichen Seelenkräften anlegt. Die Freiheit und die Unabhängigkeit, die du in der Außenwelt suchst, sind längst in dir. Dein hohes Selbst wartet nur auf deinen Entschluss, sich ihm zu öffnen, um dir dann aus Täuschung und Krankheit heraus deinen wahren Lebensweg zu weisen.
Besonders die Großstädte scheinen eine hervorragende Brutstätte zu sein für zahlreiche recht schillernde Gemeinschaften, Zirkel und Vereinigungen. Da gibt es beispielsweise in Berlin die Gemeinschaft für heidnisches Leben.
Die Beschäftigung mit den heidnischen Göttinnen und Göttern führt uns zurück zur Harmonie mit dem Kosmos und zur Erkenntnis unseres wahren Wesens. Die Edda, alte Volkssagen und Märchen sind für uns wertvollere Erkenntnisquellen als die christliche Bibel. Unsere Feste feiern wir an geweihten Kultstätten in der freien Natur.
In vielen heidnischen Kulten ist eine Vorstellung zu Hause, die in den esoterischen Schulen Berlin eine Rolle spielt.
Wir Menschen haben nicht nur ein Leben, sondern deren viele. Unsere esoterischen Schulen Berlin bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in Ihre eigenen früheren Leben zurückführen zu lassen. Durch Tode, Jenseits, Geburten und Erdenleben. Ferner gibt es Kurse für all das Wissen, Kennenlerngruppen für gleichartig Interessierte, öffentliche Rückführungen zum Zuschauen, Ausbildung zum Hypnotiseur, Therapien und mehr.
Bei solchen Rückführungen in angeblich frühere Leben kommt es oftmals zu Begegnungen mit kosmischen Wesen und Lichtgestalten. Auf Direktkontakte mit diesen Jenseitswesen hat sich der eingetragene Verein Die Brücke zur Freiheit e.V. spezialisiert.
Die Brücke zur Freiheit veröffentlicht die von geschulten Mittlern empfangenen Belehrungen großer Meister und kosmischer Wesen, die uns einen Weg weisen möchten, wie wir schneller von Irrtümern und selbstgeschaffenen Übeln frei werden. Sie geben uns einfache, klare Anweisungen, um mit Hilfe der reinigenden Kräfte des heiligen Feuers unsere Missschöpfung zu beseitigen und zur göttlichen Ordnung zurückzufinden.
Aus dieser jenseitigen Welt, so glauben die meisten New Age-Gläubigen, seien Hilfe und Rettung zu erwarten. Hilfe und Rettung für den Einzelnen, für die Natur, ja, für die gesamte Welt. In dieser unsichtbaren Dimension sei die ewige Schöpferkraft zu finden, aber auch unzählige liebe Geistwesen, die ihre guten Dienste zur Erhaltung der Menschheit und der Natur zur Verfügung stellen wollten. Es seien letztlich ungeheure Kraftquellen, deren Heilenergien nun endlich für die sterbenskranke Welt genutzt werden müssten. Um diese sagenhaften Kraftquellen anzapfen zu können, musste dieses Jenseits erst einmal bekannt gemacht werden. Dies geschieht seit vielen Jahren auf breiter Front durch die Medien. Allerdings auf eine Weise, bei der man auf den ersten Blick überhaupt nicht den Eindruck hat, dass so etwas dahinter stecken könnte. Die Bücher von Michael Ende gehören dazu, die Kino-Welterfolge E.T. oder Krieg der Sterne, aber auch die Comichefte mit den Glücksbärchis oder die Hörspielkassetten von She-Ra, Princess of Power oder Masters of the Universe sind mit dazu zu rechnen. All dies sind Unterhaltungsprodukte, die unter dem Oberbegriff Fantasy schon seit Jahren auf dem Markt sind. Sie übernehmen sozusagen einen theoretischen Teil und führen ganz locker und unterhaltend in ein Weltbild ein, in dem es ganz selbstverständlich eine übersinnliche Sphäre gibt, in der Jenseitswesen existieren, zu denen Menschen in Verbindung treten können, und sie vermitteln noch eines: Diese übersinnliche Welt ist schicksalsentscheidend für alle Menschen. Millionen von Menschen, besonders Jugendlichen, ist so eine Weltsicht vermittelt worden, die vor der Kino- oder Kinderzimmertür durch die Realität bestätigt wird. Immer häufiger treten übersinnlich Kundige auf, die in unterschiedlichsten Bereichen zu Hause sein können. Geistheiler sind da zu nennen, die neuen Hexen, Anhänger östlicher Religionen, Yogalehrer, genauso wie brasilianische Geisterbeschwörer oder die Wahrsagerin auf dem Kirmesplatz. Aber auch Showstars wie Uri Geller, der schon öfters im deutschen Fernsehen aufgetreten ist. Sie alle hantieren mit übermenschlichen Kräften und versuchen, einen Zugang zu einer übersinnlichen Dimension zu schaffen. Deshalb passen sie auch voll in das Programm der Bewusstseinswandlung, so wie es die New Age-Anhänger verstehen. Wenn die führenden Gurus des neuen Zeitalters also behaupten, in der Verschmelzung von Diesseits und Jenseits liege die Chance zur Rettung der Welt und für ein Paradies auf Erden, so taucht dabei eine simple Frage auf.
Gibt es denn überhaupt eine jenseitige Welt, in der kosmische Kräfte und irgendwelche Geistwesen zu Hause sind?
Milliarden von Menschen glaubten das jedenfalls durch viele Jahrhunderte hindurch und hielten ihren Glauben in mythischen Erzählungen fest. Nehmen wir nun einmal an, es gäbe so eine unsichtbare Welt. Wie ist sie dann gestaltet? Was könnten das für Wesen sein, die dort existieren und nun vorhaben, den Globus zu retten? Wer sich aufmacht, um zu diesem Punkt die Wahrheit zu finden, der wird früher oder später auf eine Informationsquelle stoßen, die einzigartig ist. Es ist die Bibel. Sie präsentiert uns eine Menge von Fakten über die Beziehung von Diesseits und Jenseits. Verblüffend dabei ist nur eines: Bei der Gesamtschau aller vorhandenen Informationen zu diesem Thema sind die Mitteilungen der Heiligen Schrift so ganz anders als all die anderen Informationsquellen. Sie bietet Fakten und Sehweisen an, die weltweit einmalig sind. So verkündet sie zum Beispiel, dass in späteren Zeiten Menschen ihre Ohren von der Wahrheit abkehren werden. Die Bibel sagt, Gott hat die Welt geschaffen. Er will, dass die Menschen in Frieden mit ihm, dem Schöpfer, leben.
Satan aber, den die Bibel auch als Fürst dieser Welt vorstellt, hat im Wesentlichen ein Interesse. Mit Hilfe seiner Dämonentruppe versucht er durch geschickte Manöver, Menschen religiös in die Irre zu leiten. Folgende Taktik spielt dabei eine Rolle. Nach der Bibel gibt es für uns Menschen nur einen Weg zu einer ewigen Seligkeit, zu einem persönlichen Heil. Er führt über den Heiland Jesus Christus, Gottes einzigen Sohn. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt Jesus Christus selbst im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6. Weil Satan besessen davon ist, alles zu tun, damit Menschen den Weg zu Gott nicht finden sollen, versucht er, Gott so gut wie es irgendwie geht, nachzuahmen und gleichzeitig andere Erlösungswege schmackhaft zu machen. Er setzt alles daran, um mit verführerischen Irrlichtern ehrlich suchende Menschen von dem einzigen Rettungsweg abzubringen. Betrachtet man aus diesem Blickwinkel heraus die New Age-Bewegung, so ist sie ohne Schwierigkeiten als ein gigantisches Täuschungsmanöver des Teufels zu enttarnen. Punkt 1 der Strategie:
Ein neues Weltbild muss her, in dessen Mittelpunkt eine recht lebendige Jenseitswelt steht.
Dieses Jenseits war nämlich lange Zeit in Vergessenheit geraten. Jahrtausende lang glaubten Menschen an eine Götter- und Geisterwelt, von der sie ihr alltägliches Leben gelenkt sahen. Viele Mythen erzählen vom Handeln solcher Gottwesen, vom Wirken dieser Mächte im Himmel, auf der Erde und in der Unterwelt. Diese schillernde Welt der Götter und Geister findet sich beispielsweise auch in der germanischen Mythologie, in den Heldensagen der Nibelungen. Aber nicht nur dort. In fast allen Kulturen der Erde spielten Götter, Gottheiten und unterschiedlichste Jenseitswesen wie Zwerge, Nixen oder Elfen eine wichtige Rolle. Als dann im 4. Jahrhundert nach Christus die Christianisierung bei den Germanen begann, war es schnell aus mit diesen heidnischen Mythenvorstellungen. Durch die christliche Mission und die Annahme des einzigen wahren Gottes wurden die Menschen von einer grausamen Versklavung durch Jenseitsmächte erlöst. Nicht nur bei den Germanen, sondern auch überall dort auf der Welt, wo das Christentum Fuß fassen konnte. Doch Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts begannen auch für das Christentum schwere Zeiten. Die Aufklärung setzte ein. Die Menschen begannen sich rigoros aus den jenseitigen Bindungen zu lösen. Mutig fingen sie an, mit Hilfe der Naturwissenschaft alles Unerklärliche in ihrem Leben zu untersuchen und zu bestimmen. Schauen, erkennen, beherrschen. Dieser Grundsatz führte zwangsläufig dazu, jegliche Religiosität mehr und mehr in den Hintergrund zu drängen. Ausschließlich die Vernunft sollte das menschliche Dasein bestimmen. Und da hatte ein bevölkertes Jenseits keinen Platz. Weder der Schöpfergott noch andere Götter. Heute meinen immer mehr Menschen, dass man damals in eine Sackgasse gestartet sei. Die reine Diesseitsorientierung zeigte nämlich schlimme Folgen. Der Mensch machte sich radikal zum Mittelpunkt der Welt. Egoistisch und überheblich begann er, fast alles für sein luxuriöses Leben auszubeuten. Heute wird ihm dafür die Rechnung präsentiert. Sterbende Wälder, verseuchte Flüsse, kranke Meere, vergiftete Nahrungsmittel und der drohende Atomtod für alle sind nur einige Positionen auf der Endabrechnung. Das Schlimmste aber ist, dass durch den falschen Einsatz von Verstand und Vernunft nach und nach seine Seele verdorrte. Sein Leben wurde sinnlos und leer.
Thank you.
geistig-gefühlsmäßige Innenlandschaft, besonders der Menschen der westlichen Zivilisation, gleicht einem vollkommen ausgetrockneten Stück Land. Es wartet sehnlichst darauf, begossen zu werden. Mittlerweile begreift auch der aufgeklärteste Geist, dass dieser Guss von oben kommen muss. Ein Fieber erfasst mehr und mehr die Menschen des Abendlandes. Es ist das Suchen nach einer Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit mit der Hoffnung, dass von dort Hilfe komme. In dieser Situation wird auf breiter Front eine Mythenwelt aktiviert, eine Jenseitswelt, die bevölkert ist von Jenseitswesen, von Jenseitskräften und Mächten. Ganz behutsam werden Informationen verstreut, die Menschen für so eine belebte Jenseitswelt interessieren sollen. Und zwar von Personen, die selbst mit dieser Welt in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Michael Ende. In dem bereits von mir erwähnten Briefinterview fragte ich ihn unter anderem: In einem Fernsehfilm des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahre 1983 war zu sehen, wie sie in ihrem Garten in der Nähe Roms höheren Wesen kleine Geschenke in die Bäume gelegt haben. Glauben Sie an eine Geisterwelt?
Es gibt keinen vernünftigen Grund anzunehmen, dass die Welt und der Kosmos sich in dem erschöpfen, was mit unseren Sinnen wahrnehmbar ist. Die Welt und das Weltall sind von Intelligenzen und Bewusstsein erfüllt, die größtenteils über dem des Menschen stehen, also umfassender sind, teils aber auch dem Menschen brüderlich verwandt sind oder unter ihm stehen. Es handelt sich um jene Geschöpfe, die man früher Gnome, Nixen oder Undinen, Elfen und Salamander nannte. Früher wusste man, dass man ohne deren Mithilfe weder heilen noch eine gesunde Landwirtschaft betreiben kann.
Weiter fragte ich ihn, Sie sollen gesagt haben, dass Ihnen eine Gottheit, die in Bäumen wohnt, beim Schreiben der unendlichen Geschichte beigestanden habe.
Alle Völker, die der Natur noch nicht so entfremdet sind wie wir, wussten und wissen, dass es mit den Bäumen eine ganz besondere Bewandtnis hat. Die Griechen nannten das Wesen, das in einem Baum lebt, den Dryas oder die Dryade, je nachdem, ob es als männlich oder weiblich erlebt wurde. Der heutige Ethnologe, von seinem eigenen wissenschaftlichen Weltbild überzeugt, bezeichnet das als Animismus und hält es selbstverständlich für kindlichen Aberglauben. Man kann diese Wesen aber kennenlernen, wenn man feinfühlig genug ist und die Geduld, die innere Stille aufbringt, um ihr Vertrauen und ihre Zuneigung zu erlangen. Was sie vermitteln, ist selbstverständlich nicht in menschlichen Worten gesprochen, es sind Eindrücke ganz anderer Art, die aber doch deutliche Mitteilungen sind. Der Olivendryas, der mir bei der Arbeit an der unendlichen Geschichte und auch an Momo beigestanden hat, war nicht nur mir hilfreich.
Ein Naturgeist hat also an Momo und der unendlichen Geschichte mitgeschrieben. Ein Wesen aus einer anderen Welt. Für manchen mag das jetzt kindische Spinnerei sein, was Herr Ende mir berichtete. Doch diese Spinnerei erscheint in einem anderen Licht, wenn man weiß, dass Michael Ende 30 Jahre lang okkulte Systeme studierte.
Zen-Buddhismus, die jüdische Kabbala, das Rosenkreuzertum, die chinesische I Ching-Orakeltechnik, das Wahrsagekartensystem Tarot und vieles mehr.
Der berühmte Schriftsteller versuchte also auf verschiedenen Wegen in die jenseitige Welt vorzustoßen und hatte dabei Erfolg. Ihm gelang das, wonach viele New Age-Gläubige streben, der Kontakt mit geheimnisvollen Sphären. Nicht ohne Grund wurde deshalb diese Verschmelzung von Diesseits und Jenseits zum Thema seines Buches »Die unendliche Geschichte«. In diesem Märchenroman unternimmt der Held Bastian ja eine Reise in eine andere Sphäre, die Phantasien heißt. Michael Ende selbst stieß in seinem Phantasien auf einen Baumgeist. Der Glaube an die Beseeltheit der Natur und der Naturkräfte ist sehr alt und besonders unter den Naturvölkern stark ausgeprägt. Die Bibel warnt davor, solchen Wesen zu vertrauen. Im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 8 heißt es:
Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Natur- oder Geistesmächten der Welt und nicht Christusgemäß.
In manchen Bibeln ist dieses Kapitel überschrieben mit Warnung vor Irrlehren. Diese Irrlehre, an Natur- und Geistesmächte zu glauben, nimmt zurzeit stark zu. Der Grund liegt darin, dass für immer mehr Menschen die Rettung der Natur zum Lebensinhalt wird. Da nun jeder Mensch hoffnungslos religiös ist, darf es nicht verwundern, wenn Öko-Jünger bereitwillig an Naturgeister glauben. Natur ist auch das Stichwort für eine andere Gruppe von Menschen, die sehr aktiv an dieser Verschmelzung von Diesseits und Jenseits mitarbeitet. Sie sagt, das Beschwören von Jenseitsmächten könne man als Religion der Ökologie betrachten. Es sind die neuen Hexen. Sie kommen aus dem Lager der Feministinnen und der Ökologiebewegung und Kess verkünden sie, dass sie das Positive in der Natur darstellten. Sie seien gute Hexen, die ihre magischen Kräfte zur Rettung der Welt und der Natur einsetzen wollen. Für diese guten Hexen ist das Magische nicht das Unheimliche, gar Teuflische, sondern das Versöhnende und Verbindende zwischen jenseitigen Mächten und der diesseitigen Welt. Durch diese Anschauung passen sie voll in das New Age. Mittlerweile sind etwa 3000 Hexen in der Bundesrepublik aktiv. Sie treten heute in einem neuen Gewand auf. Die Hexe aus Hänsel und Gretel, die kleine Kinder in den Ofen steckt, ist tot. Die heutige Hexe verkauft sich positiv. Sie hilft immer und ist ein guter Freund, so wie auch die kleine Hexe Bibi Blocksberg. Von ihren Abenteuern berichten bereits 40 Folgen, die als Hörspielkassetten in fast jedem Supermarkt zu bekommen sind. Die Bibi-Geschichten begeistern seit Jahren Millionen von Kindern. Bereits 5- und 6-Jährige werden so auf einen New-Age-Weg gebracht, der sie an das Übersinnliche heranführen kann. Elfie Donnelly, die Autorin dieser Kinderserie, ist jedenfalls vom New-Age-Gedankengut fasziniert. Auf meine Frage, ob auch etwas in die Hörspielserie einfließe, von ihrer Beschäftigung mit dem Übersinnlichen, antwortete sie mir: Wenn so etwas einfließe, dann fließe das eher unbewusst in die Kinderserien ein. Aber es passiere zwangsläufig, dass so eine Thematik mitspiele. Frau Donnelly hat gerade das Seth-Material studiert und schreibt an weiteren Bibi-Blocksberg-Folgen. Dieses sogenannte Seth-Material enthält Geisterbotschaften aus einer jenseitigen Welt, die von dem amerikanischen Trance-Medium Jane Roberts festgehalten wurden. Ob diese Mitteilungen per Hörspielkassette bis ins Kinderzimmer vordringen können, bleibt abzuwarten. Im Moment erfahren Millionen von Kindern erst einmal, dass Hexerei was Lustiges, was Gutes sei. Hexerei sei okay. Eine Hexe ist eine ganz normale Frau, die Magie nur für gute Zwecke einsetzt. So eine Positivwerbung wird Folgen haben. Schon jetzt glauben allein in der Bundesrepublik rund 7 Millionen Menschen an gute Hexen. Wo dieser Weg enden kann, auf den schon die Kleinsten der Kleinen gesetzt werden, zeigt das Beispiel der Hexe Isis, die heute in einer deutschen Großstadt lebt.
Als Isis mit dem Hexenglauben in Berührung kam, war gerade ihre zweite Ehe gescheitert. Ihre Mutter wurde schwer krank und die Kinder verließen das Haus. In dieser Krise stieß Isis auf eine Gruppe von Frauen, die auf den Externstein in der Nähe von Detmold ein Ritual feierten. Es waren Hexen. Heute fühlt sich die ehemals überzeugte Katholikin nicht mehr kraftlos und leer. Jeden Morgen um 6 tritt sie vor ihren Hausaltar und ruft die Geister an. Anschließend wendet sie sich den 4 Himmelsrichtungen zu und begrüßt die Göttinnen der Elemente Luft, Feuer, Wasser und Erde. Dann zitiert sie ihre persönlichen Geister herbei und bespricht die Probleme des Tages. Erst danach macht sie sich auf den Weg zu ihrem Arbeitsplatz, einer Großklinik. Dort arbeitet sie als Krankengymnastin.
Isis lebt als ganz normale Frau in einem mythischen Weltbild, in dem Jenseitswesen und Jenseitsmächte eine herausragende Rolle spielen. Jahrtausende lang hat dieses heidnische Weltbild das Leben von Menschen bestimmt. Überall dort, wo das Christentum Einzug halten konnte, wurde es als satanische Täuschung entlarvt und durch den Glauben an Gott, den Allmächtigen, außer Kraft gesetzt. Die Bibel kündet nun eine Zeit an, in der sich die Menschen erneut diesen mythischen Inhalten zuwenden werden. Erneut zuwenden bedeutet ja, dass man vorher davon Abschied genommen hatte, so wie das seit Jahrzehnten im christlichen Abendland der Fall ist. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, in den Versen 3 und 4 heißt es:
Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern an ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich zu den Mythen kehren.
Von der Wahrheit weg, zu den Mythen, so der Grundtext der Bibel. Konkret heißt das, man beginnt wieder an eine Götter- und Geisterwelt zu glauben und fängt an, Kontakte zu dieser Jenseitsdimension aufzubauen. Diese Jenseitswesen präsentieren sich heute als kosmische Meister, als sympathische Gottheiten, als gute Geister, die für eine Rettung der Welt bereitstehen. Wer hinter diesen Gottheiten stecken muss, wird allein schon durch das erste biblische Gebot deutlich. Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es ist Satan, der Fürst dieser Welt, der hier mit seiner verführerischen Eingreiftruppe versucht, dem Schöpfer von Himmel und Erde Konkurrenz zu machen. Der entscheidende Punkt dabei ist aber, dass diese Eingreiftruppe verfügbar ist, stets zu Diensten für Menschen, die nicht mehr weiter wissen und können. Doch dies ist nicht der einzige Trumpf, den der Widersacher Gottes auszuspielen versucht. Im Moment zieht er ein weiteres Ass hervor, das bei vielen Menschen sticht. Neben der Aufpolierung ganz bestimmter Elemente eines längst bekannten Weltbildes versucht er auch, am Gottesbild herumzumodeln. Also muss nicht nur ein neues Weltbild her, das war Punkt 1 der Strategie, er hat auch noch einen zweiten Punkt.
Der einzige wahre Gott muss irgendwie schachmatt gesetzt werden.
Das ist nicht so einfach, denn nach der Bibel wird Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Mit anderen Worten heißt das, jeder Mensch spürt und erfährt in seinem Erdenleben, dass es einen Gott geben muss. Aber wer ist dieser Gott? In der Bibel beschreibt er sich als einen personalen Gott, der sich als ein direktes Gegenüber des Menschen offenbart. Somit ist für jeden Erdenbürger eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Gott möglich. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass ich zu ihm reden, also beten kann, und er mir auch antwortet, durch sein Wort, die Bibel. So ein Gespräch ist natürlich ausgeschlossen, wenn dieser Gott ersetzt wird durch eine universelle oder kosmische Kraft, durch das reinste Licht oder die höchste Form des Bewusstseins oder auch die alles durchdringende Schöpferkraft. Diese Formulierungen stammen aus dem New Age-Vokabular und lassen Gott verschwommen und undefinierbar erscheinen. Eine universelle Kraft oder das reinste Licht kann mir natürlich nichts mitteilen, zum Beispiel nicht, dass ich als Mensch eine sündige Kreatur und vor Gott schuldig bin und deshalb errettet werden muss. Der Römerbrief sagt es im Kapitel 3, Vers 23.
Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte.
Hier sind wir bereits bei einem weiteren Strategiepunkt des Teufels. Im New Age-Gedankengut existiert der sündige Mensch nämlich gar nicht. Der vor Gott sündige Mensch wird ersetzt durch den noch nicht erleuchteten Menschen. Diese Festlegung ist ein geschickter Schachzug, denn hier wird auf die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen eingegangen. Aber er muss nicht erlöst werden, sondern nur erleuchtet. Darunter zu verstehen ist die Verschmelzung mit dem reinsten Licht oder mit der ewigen Schöpferkraft. Nach den Vorstellungen der New Age-Denker muss sich jeder selbst diese Erleuchtung erarbeiten. Durch Meditation, verschiedene Rituale, Versenkung in sich selbst, Trancezustände und vieles mehr. Bei solchen Erleuchtungsaktionen wird gleich noch ein anderes Urübel der Menschen mit angepackt. Es ist die Tatsache, dass unser Leben vergiftet ist durch Belastungen, Ängste, Sorgen, Unsicherheiten, durch Selbstsucht, Neid, Aggressionen, böse Gedanken und so weiter. Wie solch ein Erleuchtungsvorgang nach New Age-Muster ablaufen soll, wurde im Oktober 1986 einem Millionenpublikum vorgestellt.
Das zweite deutsche Fernsehen zeigt den Beitrag Probe aufs Exempel, gesund durch Gedankenenergie. In der Eilenriedehalle in Hannover haben sich rund 2000 Interessierte eingefunden, um zusammen mit etwa 10 Millionen Zuschauern zu Hause ein Experiment zu versuchen. Hauptfiguren in diesem Experiment sind das Schweizer Geistheiler-Ehepaar Freddy und Silvia Wallimann. Diese beiden wollen angeblich versuchen, durch eine Heilmeditation kranke Menschen gesund zu machen. Bei dieser Veranstaltung geht es jedoch um weitaus mehr als nur um die Ankurbelung natürlicher Heilkräfte. Ein Millionenpublikum wird raviniert hineingezogen in eine Erleuchtungsaktion nach New Age-Vorstellungen. Zunächst einmal sollen sich alle Beteiligten entspannen. Danach fordert Frau Wallimann ihre Zuhörer auf, alle Belastungen, alle Sorgen, Ängste und Unsicherheiten über die Magengegend in den Kosmos abzulassen. Jeder sorgt bei sich also für einen gründlichen Seelenputz. In einem zweiten Schritt kommt dann die eigentliche Erleuchtung dran. Alle Teilnehmer werden aufgefordert, sich aus ihrem Tagesbewusstsein zu lösen und in ein höheres Bewusstsein hineinzugleiten, um sich von dort dem höchsten Bewusstsein anzuschließen. Dieses höchste Bewusstsein sei die alles durchdringende Schöpferkraft, das reinste Licht, das nun in einem jeden Geborgenheit, Zuversicht und Hoffnung verbreite.
Nach dieser Verschmelzung mit dem höchsten Bewusstsein, dem reinsten Licht, ging es noch einen Schritt weiter. Frau Wallimann in der ZDF-Sendung.
Wir stellen uns vor, das Licht, welches uns durchdringt, fließt langsam wie ein heller Strom über die ganze Welt und hüllt nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere, die ganze Natur ein.
Dankbar senden wir aus unserem gemeinsamen Schwingungsfeld Gedankenenergien aus für den Weltfrieden.
In der ZDF-Fernsehsendung zeigte sich ganz deutlich das New-Age-Konzept zur Rettung des Einzelnen wie der ganzen Welt. Es heißt kurz und knapp:
Erlöse dich selbst.
Erlöse dich selbst. Durch einen Seelenputz im Do-it-yourself-Verfahren, erlöse dich selbst durch eine Verschmelzung mit dem reinsten Licht, dem höchsten Bewusstsein oder wie auch immer. Diese Verschmelzung mit der ewigen Schöpferkraft hat eine ganz selbstverständliche Folge. Wenn diese Schöpferkraft in mir drin ist und sie durch mich weiterfließt, dann, ja, dann bin ich selbst Schöpferkraft. Anders formuliert, ich werde selbst zum Gott. Stefan Holthaus, Student an der Freien Theologischen Akademie in Gießen, interviewte vor kurzem den Vater der englischen New Age-Bewegung. Zum Thema Mensch-Gott bemerkte dieser: Wenn ich in ihre Augen sehe, dann sieht der Gott in mir, auf sich selbst in ihnen. Mit dem Aufbruch ins New Age startet der Mensch nichts anderes als seinen x-ten Versuch, einen ewigen Traum zu verwirklichen. Sich selbst als Mensch Gott zum Schöpfer seines eigenen Paradieses zu machen. Dabei hört er ausgerechnet auf den, der ganz zu Anfang der Menschheit schon einmal mit diesem So-Sein-wie-Gott-Trick gearbeitet hat.
Da sprach das Weib zur Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weib: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an diesem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet so sein wie Gott.
Mit dem So-Sein-wie-Gott-Trick schafft es der Teufel, dass die Menschen das göttliche Paradies verloren. Jetzt versucht er mit demselben Lügentrick, die Menschen in sein eigenes, teuflisches Paradies zu schubsen. Klar, dass er als Nachahmer Gottes dabei auch das echte Paradies kopiert. Die New-Age-Vorstellung von der Verschmelzung von Diesseits und Jenseits ist nichts anderes als die billige Kopie des paradiesischen Zustandes, als Gott mit den Menschen sozusagen noch auf Du und Du lebte. Die New-Age-Regel, streng vegetarisch zu leben, hat bei ihnen nicht nur mit Gesundheitsbewusstsein zu tun, sondern soll ebenfalls den paradiesischen Zustand nachahmen. Vor dem Sündenfall ernährten sich sowohl Menschen als auch Tiere rein pflanzlich. Der angestrebte Weltfrieden ist natürlich nichts anderes als der Versuch, den hundertprozentigen Frieden aus dem echten Paradies zu imitieren. Auch die Tatsache, dass die ersten Menschen die Chance hatten, ohne Tod ewig zu leben, versucht der Nachahmer Gottes in seinem teuflischen Paradies in den Griff zu kriegen. Dafür hält er seine Wiederverkörperungslüge bereit. Sie lautet: Die Seele des Menschen durchlaufe mehrere Erdenexistenzen in Formen einer Wiederverkörperung. Klar, dass dadurch der Tod seine Bedeutung verliert, als grausamer Endpunkt. Der endgültige Schlusspunkt des Erdenlebens wird hier zum blinkenden Irrlicht für ein ewiges Leben, das sich in viele, viele Einzelleben aufteilt. Mittlerweile glaubt jeder fünfte Deutsche, er komme noch einmal auf diesen Globus zurück. Diese Zahl wird wohl noch steigen, denn in der Massenpresse wird kräftig für diese Wiederverkörperungsidee geworben. Im August 1987 zum Beispiel präsentierte die Wochenzeitschrift Bild der Frau eine große Serie zum Thema Reinkarnation. »Ich habe schon mal gelebt«, hieß sie. Circa 3 Millionen Leser und Leserinnen erfuhren Woche für Woche, was 4 Frauen erlebten, als sie durch einen Hypnotiseur in ein angeblich früheres Leben geführt wurden. Diese in New-Age-Kreisen beliebte Technik der hypnotischen Rückführung hatte für alle vier Frauen Folgen. Die Fernsehmoderatorin Alida Gundlach formuliert das so:
Ich machte das aus purer Neugier, jetzt glaube ich an die Wiedergeburt.
Frau Gundlach meint dabei natürlich nicht die Wiedergeburt im biblischen Sinne, sondern die Wiederverkörperung. Gott selbst sagt in der Bibel zu diesem Thema etwas anderes.
Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht.
Diese Stelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27, gibt ganz unmissverständlich darüber Auskunft, dass es nur ein Erdenleben gibt, das anschließend von Gott selbst beurteilt werden wird. Wir erkennen, auch die Wiederverkörperungsidee ist nichts anderes als ein gemeines Täuschungsmanöver des Teufels. Das frühere Leben, dem viele in Hypnosesitzungen begegnen, dieses Leben wird quasi direkt in das Bewusstsein der Bewusstlosen eingespeist. Wer könnte es besser als diejenigen, die als Dämonen in früheren Zeiten bereits in einem anderen Menschen gehaust haben? Diese Geistertruppe des Satans wird im Epheserbrief im Kapitel 6 so beschrieben.
Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in den Himmelswelten.
Diese Mächte und Geister hat eine Frau kennengelernt, die 15 Jahre lang eifrig an diesem New Age mitgearbeitet hat. Doch während dieser Zeit hatte sie nie den Eindruck, es seien finstere Mächte oder böse Geister, ganz im Gegenteil. Als ihr nach Jahren die Kontaktaufnahme mit dieser Welt gelingt, trifft sie auf eine geistige Hierarchie, auf eine große weiße Bruderschaft. Nach Meinung vieler New Age-Leute ist diese kosmische Bruderschaft die eigentliche Schaltzentrale des gesamten New Age-Unternehmens. Durch Meditationen und Yoga hält die junge New Age-Jüngerin Kontakt zu dieser anderen Welt, der kosmischen Meister. Es bleibt nicht ohne Auswirkungen.
Gerade der gestresste Mensch, so wie ich damals einer war, findet in Yoga-Übungen und Meditation einen scheinbar tiefen inneren Frieden. Man kann die Hektik dieser Welt abstellen und in eine Art heile Welt eintreten. Außerdem kam es dazu, dass ich in meinem beruflichen Alltag eine zunehmende Kreativität spürte. Ich konnte plötzlich eine Intelligenzquelle anzapfen, die mir gewisse Dinge sehr viel leichter machte. Zu formulieren, auf Ideen zu kommen, auch in der Verkaufsförderung, in der ich damals tätig war. Das hat mich sehr beeindruckt.
Schon bald steigt Katrin Ledermann zum New Age Guru auf. Ausflüge in andere Sphären sind für die junge Schweizerin nichts Außergewöhnliches.
Das zentrale Erlebnis des Übersinnlichen ist auch heute noch im New Age die sogenannte Exkursion der Seele. Das heißt, man steht unter dem Eindruck, den eigenen Körper zu verlassen und sich in eine Region zu bewegen, die sich außerhalb des irdischen Planeten befindet. Ich habe das damals öfter praktiziert und empfand dabei sehr viel Glückseligkeit. Ich hatte den Eindruck, mich in höheren Welten aufzuhalten, in sogenannten paradiesischen Welten.
Heute beurteilt Katrin Ledermann diese geheimnisvolle Welt mit ihren kosmischen Meistern ganz anders.
Die beste Beschreibung dieser Mächte finden wir im Epheserbrief Kapitel 6 im Vers 12. Dort ist von den Fürsten der Finsternis und der Luft die Rede. Es ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo das Wort Kosmokratoren im Grundtext gebraucht wird. Ich möchte mit aller Deutlichkeit unterstreichen, dass diese Kosmokratoren, die für viele so attraktiv als Engel des Lichts auftreten, Mächte des Grauens sind, Mächte, die ewige Verdammnis des Menschen herbeiführen möchten.
Tatsächlich spricht die Bibel davon, dass Satan sich als Engel des Lichts verstellen kann. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 14 heißt es:
Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an.
Und dieser Lichtengel führt Menschen an der Nase herum, wenn er sich als Lichtphänomen, als reinstes Licht ausgibt oder seine Dämonentruppe als Lichtwesen auftreten lässt. In Wirklichkeit versteckt sich hinter dem Lichtengel der schwarze Engel, der grausame Fürst der Finsternis. Katrin entdeckte diese grauenvolle Tatsache, als sie 1983 begann, die Bibel zu lesen und danach zu leben. 3 Jahre lang kämpften die New Age-Mächte um Katrins Seele und teilten der jungen Frau sogar zum Schluss mit, dass sie beabsichtigten, sie an einem ganz bestimmten Tage umzubringen. Doch die satanische Bruderschaft war ohne Chance. Ihr Bann wurde gebrochen. Nachdem Katrin mit einer Christin gebetet hatte, geschah etwas Unerwartetes.
Ich weiß nicht wie, aber vor meinem inneren und äußeren Auge wurde es plötzlich Licht. In diesem Augenblick wurde ich völlig gewiss, dass Jesus mich angenommen hatte und ich auf immer sein Eigentum sein darf. Die bösen Mächte hatten kein Anrecht mehr auf mein Leben.
Heute ist Katrin Ledermann froh, Christ zu sein.
Einen persönlichen Herrn zu haben, das ist eine unsagbare Köstlichkeit, wenn man das vergleicht mit dem Gott, den ich im New Age hatte, der aus bloßem Konzept, aus Energie bestand. Man konnte sich zwar bei diesem Gott Kraft holen, aber man musste dazu Techniken anwenden und es war letztlich eine Knechtschaft. Jesus Christus jedoch hat echte Freiheit geschaffen. Das ist ein sehr großer Unterschied zum früheren Leben.
Diesen Unterschied kennen viele Millionen von Menschen nicht, die zurzeit auf dem Weg ins angeblich goldene Zeitalter sind. Die New Age-Expertin schätzt, dass etwa 70-80% der New Age-Jünger nicht wissen, was mit ihnen geschieht und woher sie gesteuert werden.
Oftmals sind New Ager aufrichtig nach der Wahrheit suchende Menschen, die verführt werden. Auf der humanen Ebene könnten sie sogar oft als vorbildlich gelten.
Etwa 3000 dieser suchenden Menschen kommen jährlich nach Findhorn. Dieses New Age-Zentrum in Nordschottland entstand Anfang der 60er Jahre. Damals erhielten Peter und Eileen Caddy von einem Jenseitswesen den Auftrag, auf der eigentlich unfruchtbaren Halbinsel an der Findhornbucht einen Garten anzulegen. Dieser Garten entwickelte sich prächtig und zog Tausende von Pilgern an, nicht zuletzt wegen der sagenhaft großen Kohlköpfe, die dort wuchsen. Heute gilt Findhorn für viele New Ager als einer der Ausgangspunkte des neuen Zeitalters. Stefan Holthaus besuchte Findhorn.
Ich sprach mit verschiedenen Deutschen dort. Da war ein Mädchen, die meinte, in Findhorn wäre der Ort, um Erfahrungen zu sammeln. Erfahrungen, welche Erfahrungen, wusste sie nicht. Eine andere Teilnehmerin aus Deutschland wollte ihr höheres Selbst entwickeln in Findhorn. Und eine Amerikanerin wollte die innere Stimme in sich entdecken. Sie wollte so werden wie Christus. Eileen Caddy, die Begründerin von Findhorn und das spiritistische Medium in dieser Vereinigung, meinte, das Ziel von Findhorn ist es, den guten Kern im Menschen freizulegen.
Welcher gute Kern soll denn da freigelegt werden? Etwa dieser?
Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott suche. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tue. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Lippen handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen, und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt.
Diese Verse aus dem Römerbrief Kapitel 3 reißen jedem Menschen gnadenlos die Maske vom Gesicht. Da ist kein guter Kern im Menschen. Nicht einmal ein klitzekleines Fitzelchen. Nicht nur dieser letzte Punkt zeigt, wer wissen will, warum der Weg ins New Age ein höchst gefährlicher Irrweg ist, hat nur eine Adresse, um sich umfassend und wahrheitsgetreu zu informieren. Es ist die Bibel, Gottes Wort selbst. Wer dort zu Hause ist, wird es nicht schwer haben, das momentane Täuschungsmanöver des Teufels zu enttarnen. Der braucht nicht jede kleine Einzelheit zu diesem neuen Zeitalter zu studieren, um zu entdecken, um was es dabei geht. Der braucht nicht alle 450 registrierten New Age-Therapiemethoden zu kennen, um festzustellen, dass es nur Prozeduren der Selbsterlösung sind. Der braucht auch keine zusätzlichen Informationen über Frau Wallimann, die als Hellseherin mit Lichtwesen verkehrt, oder über Uri Geller, der seine übersinnlichen Showstückchen nur mit Hilfe aus dem Jenseits vorführen kann. Der wird auch verstehen, warum ausgerechnet der Regenbogen zum Erkennungssymbol des neuen Zeitalters gewählt wurde. Er ist immer noch als Zeichen des ewigen Bundes zwischen Gott und den Menschen gültig. Weshalb der Nachahmer Gottes ihn missbraucht, ist eigentlich unschwer herauszufinden, eben für seinen Verbund mit den Menschen. Der Regenbogen wird im New Age auch als Verbindungsweg zwischen der Menschenwelt und der Welt der Kosmokratoren gedeutet. Alle eingeweihten New Ager wissen, wer diese Kosmokratoren sind. Es ist die kosmische Bruderschaft, bei der alle Drähte für das neue Zeitalter zusammengeschaltet sind. Dass aus dieser Welt heraus schon immer Menschen gesteuert wurden, meistens unbemerkt, ist für den Bibelleser nichts Neues. Paulus schreibt an die Epheser:
Früher habt ihr nach der Art dieser Welt gelebt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der in dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams.
Wer Gottes Wort kennt, dem wird klar, dass das goldene Zeitalter im Kern nichts Neues bietet. Früher nannte man denselben Inhalt Heidentum, heute heißt er New Age, morgen werden die Kosmokratoren ihre teuflischen Ideen anders verkaufen. Doch immer wieder geht es dabei um dasselbe, den einzigen Errettungsweg für den Menschen zu vernebeln. Und dieser Errettungsweg führt heute über Jesus Christus.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.
Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden.
Das sind die Markierungspfeiler für den Weg ins wahre Paradies. Dieses Paradies wird am Ende der Tage für diejenigen offenstehen, die diesen Weg eingeschlagen haben. In der Offenbarung des Johannes wird dieses Paradies so beschrieben.
Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein.